Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Er kommt auf insgesamt 3 Dutzend große Expeditionen. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht, was auch deshalb funktioniert hat, weil Arvid Fuchs der erste Mensch war, der innerhalb eines Jahres zum Nordpol und zum Südpol gelaufen war. Als Arvid Fuchs in dieser Woche in Leute bei Nicole Köster war, ging es auch darum, wie unterschiedlich er die Kälte wahrgenommen hat.
Nord- und Südpol, so gegensätzlich die Geografie ist, so gegensätzlich sind sie auch strukturiert. Der Nordpol liegt inmitten eines zugefrorenen Ozeans, dem Arktischen Ozean. Und der Südpol liegt in einem Hochplateau und 3000 Meter in Höhe in einem Inlandeis. Man kann die Antarktis im Grunde genommen nur im antarktischen Sommer bereisen und aufgrund dieses Inlandeises und der Höhe ist es dennoch dort bitterkalt, also 20, 30, 40 Grad unter Null, während man zum Nordpol eigentlich, wenn man übers Eis laufen will, das nur im Winter machen kann und dort ist es sogar noch kälter. Also die Temperaturen fühlen sich anders an, weil auf dem Arktischen Ozean natürlich auch immer eine gewisse Luftfeuchte mit eine Rolle spielt, was das Temperaturempfinden dann noch unangenehm macht. In der Antarktis ist die Luft extrem trocken, aber trotzdem brutal kalt und eben es kann auch sehr windig sein. Es ist schwer, da jetzt graduelle Unterschiede zu treffen, aber tendenziell würde ich immer sagen, dass die Kälte am Nordpol noch unangenehmer zu ertragen ist.
Spricht das auch für den Härtegrad der Expedition, dass diese Expedition sowohl dann auch eine härtere ist?
Das ist ganz eindeutig so. Das sieht man auch an den Zahlenbeispielen. Für die Nordpol-Expedition haben wir für 1000 Kilometer 56 Tage gebraucht, um dorthin zu kommen, über dieses treibende Packeis. Für die Antarktis-Durchquerung, was deutlich mehr als doppelt so weit gewesen ist, haben wir 92 Tage gebraucht für etwa 2800 Kilometer. Wir haben diese Strecke viel schneller zurückgelegt als die Strecke zum Nordpol. Und so spiegelt sich das auch bei den historischen Expeditionen. Und wieder Amundsen ist beim ersten Anlauf zum Südpol gekommen. Beim Nordpol hat es eben sehr viel länger gedauert, bis Leute dorthin gekommen sind. Die technischen Schwierigkeiten, die Geländeschwierigkeiten am Nordpol sind ungleich höher als in der Antarktis.
Aus was für einer Entfernung lässt sich dann eigentlich das Ziel der Südpol dann auch erkennen?
Na, so wie wir damals navigiert haben, war das ja nicht ganz einfach. Also man hatte den Kompasskurs, man wusste, wie viele Kilometer man zurückgelegt hat. Man hat geplottet, wie man sagt. Und dann hat man immer abends mit dem Fernglas schon mal ausgeschaut, ob man irgendwo diese silberne Kuppel der Südpolstation der Amerikaner in der Sonne glänzen sieht. Und das war dann letztlich am Vorabend unseres Eintreffens am Südpol, sah man dann wirklich da in der Ferne am Horizont so ein etwas blinken. Und man wusste, das kann es eigentlich nur sein und es dauerte dann fast noch einen ganzen Tag, aber dann waren wir da.
Haben Sie sich in irgendeiner Form verewigt, wie man ansonsten bei Bäumen schon mal einen Ritzer reinmacht? Ich war hier.
Das gibt am Südpol wenig Möglichkeiten, um sich dort irgendwie zu verewigen. Nein, das haben wir nicht getan.
Also nicht ins Metall geritzt?
Nein, wir haben nichts ins Metall geritzt. Das hätten die Amerikaner wahrscheinlich auch nicht gerne gesehen. Also es reicht eigentlich, wenn man ein Fotodokument für sich dort anfertigt und sagt, also man ist dort gewesen. Das ist ja das, was an Erinnerungen dann neben den Eindrücken bleibt.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit dem Berufsabenteurer Arvid Fuchs. Vor fast 30 Jahren war Fuchs mit Reinhold Messner unterwegs, 2700 Kilometer in eisiger Kälte bis zum Südpol. Eine Expedition, die alles andere als einfach war und die nie mehr eine Fortsetzung gefunden hat.
Wir haben uns auf einer sehr professionellen Ebene getroffen. Ich hatte damals vorher den Nordpol gemacht. Der Reinhold Messner kam von den hohen Bergen des Himalaya zurück. Und wir hatten beide diese Vision, dass wir die Antarktis durchqueren wollten und haben uns zusammengeschlossen. Jeder hat seinen Input gebracht. Und wir waren damals ein, wie ich meine, ja ungeheuer effektives Team. Sonst hätten wir das damals auch nicht geschafft und sind an der anderen Stelle angekommen. Aber daraus ist nichts erwachsen. Also es ist auch keine persönliche Beziehung oder Freundschaft daraus erwachsen.
Es war des Öfteren von einem Zoff in den Medien die Rede. Gibt es diesen Zoff tatsächlich?
Ja, es hat sich sehr verselbstständigt und es gab da sehr unterschiedliche Darstellungen auch, was auf der Expedition abgelaufen ist. Ich habe mich an dieser Diskussion ehrlich gesagt nie so richtig dran beteiligt, weil ich das auch ein bisschen schade fand, weil dadurch auch irgendwie das Erlebnis und dieser gemeinsame Erfolg ein wenig demontiert und zertrümmert wurde. Mir sind die Reisen wichtig und deshalb deshalb hatte ich da kein Interesse daran, jetzt irgendwie diesbezüglich in der Öffentlichkeit mich auszubreiten. Wir sind eben auch sehr unterschiedliche Charaktere und es war eigentlich auch vorher nie angedacht, dass wir noch einmal wieder etwas gemeinsam machen würden. Das hat sich auch einfach nicht so ergeben und ich glaube, da haben wir beide auch keine Lust zu gehabt.
Ja, in solchen Extremsituationen, da lernt man Menschen eben auch in den unterschiedlichsten Situationen und von den unterschiedlichsten Seiten kennen. Wenn Sie gerade sagen, Sie waren so unterschiedliche Charaktere. Wie wichtig ist das für ein Team, dass es eben auch sich auf die unterschiedlichen Charaktere einlässt?
Naja, also Menschen, die solche Expeditionen machen, sind ja keine besseren Menschen als alle anderen Menschen um uns herum. Also wir haben natürlich alle irgendwie unsere Befindlichkeiten und wenn man sich einer solchen Aufgabe stellt, die so existenziell ist, denn wie eine Antarktis-Durchquerung, da muss man bestimmte Dinge einfach zurückstellen und in den Dienst der Sache all seine Potenziale, seine ganze Aktivität stellen, sonst geht es nicht.
Haben Sie ein Beispiel, wo Sie zurückgesteckt haben?
Ja, ständig. Also ich hatte ja nun sehr viel Erfahrung, gerade bei Polardurchquerungen. Der Nordpol ist ungleich schwerer als die Antarktis zu durchqueren beispielsweise. Ich hatte Grönland durchquert, ich hatte andere Sachen gemacht und ich hatte natürlich eine sehr genaue Vorstellung, wie eine solche Durchquerung abzulaufen hat. Reinhold Messner kam von den Hohen Bergen zurück, wo man eine andere Strategie, eine andere Taktik verfolgt als bei diesen langen Wochen, monatelangen Durchquerungen. Und darüber gab es Zoff, wie die richtige Strategie sei. Und natürlich hat jeder von uns Abstriche machen müssen. Irgendwie muss man kompromissbereit sein, sonst blockiert man sich ja gegenseitig. Das funktioniert nicht. Aus diesem Grund haben wir zwar mitunter Zähneknirschen uns irgendwie arrangiert. Also ich glaube, das beinhaltet eine solche Expedition, dass man natürlich schon irgendwie bereit sein muss, auch Kompromisse einzugehen, aber sinnvolle Kompromisse um des Erfolges wegen. Und Erfolg in diesem Bereich bedeutet ja einfach auch Sicherheit. Wenn man scheitert, ist immer auch unmittelbare Gefahr im Verzug und deshalb hat man eben so eine erfolgsorientierte Vision. Man musste ankommen, um einfach in Sicherheit zu kommen.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Arvid Fuchs war in dieser Woche zu Gast bei Nicole Köster, also der Mann, der sowohl am Nordpol als auch am Südpol war. Also ging es in der Sendung mit ihm auch um den großen irischen Polarforscher Ernest Shackleton.
Ja, Shackleton war der Ideengeber zu der Durchquerung der Antarktis, die ich ja mit Reinhold Messner gemeinsam durchgeführt habe. Und während dieser Durchquerung hat man viel Zeit nachzudenken. Und mir wurde damals klar, dass Shackleton, der das ja nicht hat machen können, weil er vorher mit seinem Schiff gestrandet war im Eis, dass diese Rettungsaktion viel, viel schwieriger und aufwendiger war als die Durchquerung, die wir damals durchgeführt haben.
Er musste 28 Männer zurücklassen, die dann eben über Monate gewartet haben.
Die gewartet haben, bis er Hilfe herbeigeholt hat mit einem kleinen 7 Meter langen, 2 Meter breiten Bötchen sozusagen, wo er insgesamt rund 1600 Kilometer über den stürmischsten Ozean der Welt gesegelt ist, bis nach Südgeorgien, um dort Hilfe zu organisieren. Er musste auch noch die ganze Insel, eine Hochgebirgsinsel, ohne Ausrüstung durchqueren. Dass er das überlebt hat, ist sensationell, dass das geklappt hat. Und mich hat das so fasziniert, dass ich mir gesagt habe, ich möchte das einmal nacherleben, nicht einfach, um zu sagen, ich kann das genauso gut wie Shackleton. Das wäre ja alles unsinnig gewesen. Shackletons Leistung steht über allem. Das kann man auch nicht toppen oder auch nur daran heranreichen. Aber Shackleton ist für mich ein entfernter Kollege und mich hat einfach interessiert, wie und warum er in bestimmten Situationen so und nicht anders entschieden hat. Das ist der Hintergrund.
Aber brauchten Sie ja natürlich auch erstmal so ein entsprechendes Boot. Wie haben Sie das gebaut?
Das Originalboot, die James Caird, gibt es noch. Sie ist in einem Museum in London und wir haben die Genehmigung bekommen, diese Maße abzunehmen und wir haben sie dann auf einer Werft exakt nachbauen lassen, gleiche Materialien, gleichen Spantenriss, ohne Motor natürlich, so wie das Original ein Ei dem anderen gleicht. Und damit, dann haben wir das über ein Kreuzfahrtschiff in die Antarktis transportieren lassen, sind dort sozusagen ins Boot gegangen und haben diese Reise nachvollzogen.
Reinhold Messner hat zuletzt auch über die Expedition geschrieben und im Fokus steht bei ihm Frank Wild, dem Shackleton damals das Kommando übergeben hatte, weil er um seine empathischen Fähigkeiten wusste. Beurteilen Sie das auch so?
Na, Frank Wild war die rechte Hand von Shackleton. Die beiden waren auf anderen Expeditionen gewesen. Sie waren eng miteinander befreundet. Und als Shackleton die Entscheidung getroffen hat, Hilfe von Südgeorgien zu holen, da konnte er nicht alle mitnehmen. Er brauchte einen verlässlichen Mann, der mit den anderen zurückblieb, der sie auch bei der Stange hielt, damit sie auch nicht verzweifelten. Und dafür hat er eben Frank Wild ausgesucht, der dafür auch ganz gewiss der richtige Mann war. Es gab aber noch einen weiteren ganz wesentlichen Mann in diesem Team und das war Frank Worsley, der eigentlich der Navigator und Kapitän der Endurance war. Der wiederum war mit auf diesem Boot der James Caird zusammen mit Tom Crean, auch ein ganz wichtiger Mann. Und dann hatte er sogar noch zwei Querulanten mit dabei, um sie in der Kontrolle zu behalten. Also er war schon sehr vorausschauend und weitblickend und insofern hat er die richtigen Leute auch an der richtigen Position positioniert und auch das ist so ein Beispiel, dass er wirklich ja ein guter Leiter gewesen ist eines solchen Projektes, auch in der sich anbahnenden Katastrophe.
Mehr als 10 Jahre war Tanjew Schulz Redakteur der Süddeutschen Zeitung in München. Seit 2 Jahren ist er Professor für Journalismus an der Universität in Mainz. Als er am Freitag bei uns war, kam die Eilmeldung, dass Deniz Yücel nach 1 Jahr in türkischer Haft freikommt.
Also zunächst mal ist es wirklich eine wunderbare Nachricht, die mich sehr, sehr freut. Denn das ist ein Fall, der mich auch sehr bewegt hat in den vergangenen Monaten, in dem vergangenen Jahr, den ich auch immer wieder mit Studierenden angesprochen habe und thematisiert habe. Ich habe auch verwandtschaftliche Bindungen in die Türkei. Es ist ein Fall, der mich sehr umgetrieben hat. Und ich bin sehr, sehr froh. Gleichzeitig denke ich aber auch an die vielen weiterhin inhaftierten türkischen Journalisten in der Türkei.
Das heißt, sowas wie Presse- und Meinungsfreiheit gibt es in diesem Land, so wie wir es kennen und wie wir es wünschen, nicht?
Ja, so wie wir es wünschen und kennen, ist sie in der Türkei derzeit nicht mehr existent.
Warum nicht?
Ja, weil sich dort die Regierung entschieden hat, einen Kurs zu fahren, der darauf aus ist, die Opposition klein zu halten, Journalisten, die kritische Fragen stellen, kalt zu stellen. Und es gibt immer noch gewisse Spielräume, aber insgesamt hat das mit einer echten Pressefreiheit nichts mehr zu tun.
Mit anderen Worten, was in der Türkei passiert, bedeutet, es kann relativ schnell kippen auch.
Das ist eben eine Gefahr, die man sich auch immer vergegenwärtigen muss, auch für vermeintlich oder tatsächlich bisher stabile demokratische Staaten wie auch die Bundesrepublik. Denn Gesetze sind auslegbar, die politische Kultur kann sich verändern, auch Grundrechte kann man aushöhlen. Und wir haben auch immer mal wieder Angriffe in Deutschland erlebt, etwa die Spiegel-Affäre in den 60er Jahren. Und das ist alles gut ausgegangen für die Presse, aber es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich das für immer so fortsetzt.
Würden Sie trotzdem sagen, wir haben doch ein halbwegs funktionierendes Pressesystem in Deutschland, bestehend aus den verschiedenen Zeitungen, aus öffentlich-rechtlichen, auch aus privaten Fernsehen und Radioanbietern?
Oh ja, wir können uns wirklich als Land derzeit glücklich schätzen über diese Presselandschaft. Viele beneiden uns darum und wir sollten auch deshalb sehr, sehr aufpassen mit so infamen Vorwürfen aller Lügenpresse, bei aller Kritik, die man vielleicht in Einzelfällen an Fehlern oder bestimmten Meinungen in der Presse oder in den Medien hat.
Müssten wir als Journalisten uns da vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger gegen wehren? Also wenn beispielsweise diese Nummer kommt, ihr seid sowieso fern- und fremdgesteuert und ihr kriegt eure Anweisungen direkt aus dem Bundeskanzleramt.
Ja, da muss man sich auf jeden Fall gegen wehren. Das sind im Prinzip sehr infame, propagandistische, teilweise verschwörungstheoretische Ideen, teilweise aber auch einfach schlicht Unkenntnis. Viele Menschen, das zeigen auch Studien von uns in Mainz, haben nicht so eine richtige Ahnung davon, wie eigentlich Journalismus funktioniert. Ich glaube, da muss noch jenseits der Sonntagsreden viel, viel mehr an Medienbildung auch schon in den Schulen stattfinden. Wie funktioniert eigentlich Journalismus?
SWR 1 Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit einem Mann, der beruflich gesehen fast immer zweigleisig gefahren ist als Journalist und als Medienwissenschaftler. Tanjew Schulz war Redakteur der Süddeutschen Zeitung in München. Jetzt hat er eine Professur für Journalismus in Mainz und beschäftigt sich natürlich auch mit unserem politischen System in diesen krisenhaften Zeiten.
Ich glaube, dass insgesamt die Institutionen doch noch sehr stabil sind in Deutschland und auch die meisten Menschen relativ besonnen darauf blicken, dass auch der Bundespräsident, das Bundesverfassungsgericht beispielsweise eben Garanten sind für eine Stabilität und die Leute auch zu unterscheiden wissen zwischen stürmischen Phasen und seltsamen Phasen, wie sie jetzt etwa die SPD erlebt und dem, was unser Grundsystem betrifft. Und so gesehen kann es sein, dass die Politikverdrossenheit zumindest phasenweise jetzt wieder zunimmt, aber vielleicht nicht auf Dauer.
Aber ist es nicht trotzdem ein Armutszeugnis, wenn in einem so reichen, wohlhabenden und demokratischen Land über so viele Monate keine Regierung zustande kommt?
Sehen wir uns doch mal die Welt um uns herum an. Wir sind doch eigentlich von Glück gesegnet, was für eine Stabilität wir immer noch in diesem Land haben.
Und kriegen keine Regierung zustande.
Ja, aber wir haben eine geschäftsführende Regierung, die das ja irgendwie noch bewerkstelligt. Natürlich würde man sich wünschen, dass manches jetzt mal endlich vorangeht. Und wir haben in unserem Land wirklich auch ein paar Dinge, wo man sagen kann, Stichwort Digitalisierung beispielsweise, wieso sind die nicht in der Lage, das mal hinzukriegen? Und die Leute machen sich natürlich auch einen Kopf, was da passiert. Nehmen sie, was ich, Flughafen, Berlin und so. Was ist das für ein Land? Da fragen sich manche das zurecht. Aber insgesamt stehen wir doch so schlecht jetzt auch nicht da.
Ohne jetzt in das beliebte Politiker-Bashing fallen zu wollen, wenn ich mir einen wie Herrn Scholz angucke, der jetzt zweimal aufgetreten ist, in den Tagesthemen und im Heute-Journal.
Ja.
Die SPD ist keine Volkspartei mehr und die aktuelle Zahl 16%.
Ja, der Politiker Scholz lässt ja auch Fragen sehr schön an sich abtropfen. Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Strategie jeweils immer ist. Andererseits die andere Strategie wie Schulz, eher sehr emotional zu sein und einfach auch in eine gewisse Grundehrlichkeit zur Schau zu tragen, die kam ja auch nicht an. Also da ist es auch so ein bisschen so, wie man es macht, macht man es verkehrt. Und ich glaube, Scholz ist jetzt wirklich ein Übergang, muss man mal sehen, was in einem halben Jahr ist. Wir vergessen ja auch so leicht, die FDP beispielsweise, die war schon so totgesagt. Und was haben die Leute sich alle da hämisch drüber hergemacht? Und irgendwann ist sie dann jetzt wieder stark im Bundestag und so weiter. Also die Dinge ändern sich dann auch wieder.
Also bei der SPD wird man natürlich abwarten müssen, aber möglicherweise passiert in Deutschland mit den Sozialdemokraten das, was in vielen anderen europäischen Ländern ja schon passiert ist. Eine Art von Marginalisierung.
Das könnte durchaus passieren. Zumindest die letzten Jahre sprechen ja dafür. Das ist natürlich für so eine, eigentlich für die Bundesrepublik, überhaupt für die deutsche Geschichte, so wichtige Partei schon ein richtiger Absturz und ein Drama. Und man wird mal sehen, wie sich das dann in den nächsten Jahren fortsetzt. Ich neige nicht dazu, da groß in die Zukunft zu spekulieren. Journalisten wissen ja immer alles besser und meistens ist es dann am Ende doch anders.
Die SPD-Mitglieder entscheiden am 1. März-Wochenende. Wie werden sie entscheiden?
Ich glaube, dass es eine knappe Mehrheit geben wird für die GroKo.
Außenministerfrage?
Ich habe irgendwie den Eindruck, Gabriel könnte es tatsächlich doch nochmal irgendwie schaffen.
Seit fast 5 Jahren läuft in München der NSU-Mordprozess und seit fast 5 Jahren ist Tanjef Schulz als Journalist regelmäßig im Gerichtssaal. Der aktuelle Stand, die Bundesanwaltschaft fordert für Beate Zschäpe lebenslänglich und für Ralf Wohleben 12 Jahre Gefängnis. Mitte März beginnen sehr wahrscheinlich die Plädoyers der Verteidigung. Tanjef Schulz über Täter und Opfer.
Beeindruckt und auch mitgenommen haben mich dann immer wieder Aussagen von Opfern und Angehörigen der Opfer. Also mal kurz 2 Beispiele vielleicht genannt. Das eine, der Vater des erschossenen Halid Yozgat, Ismail Yozgat sein Name, der dann im Gericht gezeigt hat, wie er seinen toten Sohn gefunden hat in dem Internetcafé, in dem er ermordet worden ist. Und dann hat er sich auf den Gerichtsboden gelegt und lag dann als alter, trauernder Mann zu Füßen der Richter, aber auch der Angeklagten. Und man hatte diesen armen Menschen dort auf dem Boden liegen. Das hat einen doch sehr berührt.
Und wie haben die Angeklagten reagiert?
Sie haben stocksteif dagesessen und der einzige Angeklagte, Carsten S., der auch reuig ist und dem das Ganze sichtlich sehr nahe geht, der sah tatsächlich sehr mitgenommen aus. Und nur ein zweites Beispiel vielleicht. Es gab diese erschossene Polizistin in Heilbronn, Michelle Kiesewetter. Und was ja oft vergessen wird, es gab ja einen Kollegen, Martin A., der mit ihr auf Streife war, dem auch direkt in den Kopf geschossen worden ist, der auf wundersame Weise überlebt hat und der dann im Gericht auch als Zeuge ausgesagt hat. Und so ganz bescheiden, tapfer seine Leidensgeschichte da erzählt hat und erzählt hat, wie es sein Lebenstraum, sein Jugendtraum war, Polizist zu werden und wie dann bei einem seiner ersten Einsätze er quasi diesen Kopfschuss erlitt und dann tief traumatisiert war und jetzt im Innendienst in der Polizei weiterarbeitet.
Was ist Ihr Haupteindruck der Hauptangeklagten Beate Zschäpe?
Sehr, sehr undurchdringlich. Sie ist in der Lage, glaube ich, sich sehr abzuschirmen, ihre Emotionen im Zaum zu halten, zu kontrollieren. Auch das Manipulative, das man ihr nachsagt, sehe ich auch so, wie sie mit ihren Anwälten umgesprungen ist. Es ist aber eben ein ganz seltsames Gefühl, wenn man über 5 Jahre so eine Person teilweise dann täglich im Gericht sieht, aber mit ihr selbst nie sprechen kann.
Ist sie alt geworden in diesen 5 Jahren?
Ja, und sie ist aber auch nicht die Einzige, die diesem Prozess sichtlich gealtert ist und wo die Spuren dieses Prozesses, in dem Fall vielleicht auch der Untersuchungshaft, auch, wie ich finde, deutlich erkennbar sind.
Bei wem haben Sie das noch festgestellt?
Bei mir selbst, aber auch, okay. Aber auch bei Anwälten.
Ja.
Auch bei den Staatsanwälten, bei den Richtern. Ich meine, es sind einfach Jahre natürlich vergangen, es sind Dinge passiert, es sind Menschen währenddessen Verfahrensbeteiligte gestorben, es haben andere geheiratet, Kinder bekommen, es ist viel, viel passiert und es ist sehr, sehr viel Leid, Elend und auch sehr viel rechtsstaatliche Mühsal in diesem Prozess, in diesen 5 Jahren gewesen.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Georg Spreng war in dieser Woche Leute-Gast von Nicole Köster. Ein Mann, der als Designer die unterschiedlichsten Dinge gemacht hat, der Fernseher und Computer und Badewannen entworfen hat, der in der kanadischen Wildnis gelebt hat und der jetzt wieder zurück ist in seiner schwäbischen Heimat.
Ich wusste eigentlich lange nicht, was ich machen soll. Ich habe einfach was Kreatives gesucht. Eigentlich, ich habe mich so ein bisschen wie Daniel Düsentrieb, wie so ein Erfinder eigentlich verstanden und wusste aber nicht, was das ist oder wo man das studieren kann. Bin auf den Beruf des Industriedesigns gekommen.
Sie waren an der Fachhochschule für Gestaltung
in Schwerin. Das war einfach mein Ding. Das war die Technik und das war die Kunst. Und diese Kombination miteinander, das fand ich wahnsinnig spannend und wahnsinnig schön.
Und dann gleich rauszugehen in die Welt. Sie haben Steve Jobs, den verstorbenen Apple-Gründer, auch als Student kennengelernt damals.
Ja, wir haben ja in Altensteig im Schwarzwald ein ganz kleines Büro gehabt, hatten auch die Werkstatt in der Garage, also auch da eine Parallele und haben da einfach die tollsten Sachen schon gemacht.
Ja, und wie kam dann auch dieser Weg in die Staaten? Gab es dort Angebote? Haben Sie gesagt, Mensch, wir müssen in die Welt, wir gehen da einfach hin? Wie war das?
Ja, es kam einfach, die beiden kamen einfach in den Schwarzwald. Es gab einfach Kontakte rüber nach Amerika.
Das heißt, Steve Jobs ist zu Ihnen gekommen?
Ja, beide. Also Steve Jobs und sein Partner damals. Ja. Die beiden Steves, die waren bei uns im Schwarzwald. Und da haben wir dann die ersten Computerkistchen gebastelt.
Wie haben Sie Steve Jobs wahrgenommen?
Ein Student, einfach mit langen Haaren. Also beide waren wirklich ganz locker drauf. Einfach Studenten, wie wir auch, also auf Augenhöhe.
Das ist wahrscheinlich dann vielleicht so etwas, was man dann wahrnimmt, dass man ähnlich tickt, wenn man auch diesen Gründer, den Erfindergeist in sich hat. Haben Sie das festgestellt?
Ja, man hat es nicht als was Besonderes gesehen. Man hat einfach miteinander sehr gut kommuniziert. Es war das ganze gleiche Gedanken dahinter. Man wollte einfach was bewegen.
Können Sie sich noch an das erste Stück erinnern, was Sie gemeinsam erarbeitet haben?
Ja, das sind sehr viele Studien gewesen, Anfänge gewesen. Aber es war jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, das war das Ding. Es war ein Prozess.
Und wenn man sich das so vorstellt, in der Garage und man tüftelt da, dann braucht es ja auch eine gewisse Zeit und man muss vieles wahrscheinlich wieder verwerfen. Gibt es aus der Zeit von damals Dinge, die sich heute etabliert haben?
Ich glaube, es gibt sicher Sachen und es gibt sicher Ideen, die jetzt immer noch gültig sind. Aber es hat sich natürlich in diesen, wie viel sind es denn jetzt, 40 Jahren oder noch länger, ich müsste nachrechnen, hat sich doch sehr viel geändert.
Ich denke nur an den Vorgänger des Apple Computers. Waren Sie daran beteiligt? Ist
ja,
das so etwas?
Ja.
Und wenn Sie jetzt an die Zeit zurückdenken, diese alten Kisten und sehen die vor sich, was kommt Ihnen da in den Kopf?
Na klar, ich meine, damals war das revolutionär. Natürlich, jetzt würde man sagen, ich meine, es war natürlich damals in Riesenkisten, ne? Klar, jetzt hat sich sehr viel getan.
Gibt es da so ein Stück aus der Zeit von damals, worauf Sie auch stolz sind?
Irgendwie, ich traue diesen Sachen, ich hänge den Sachen auch gar nicht mehr nach. Ich habe das irgendwo abgeschlossen. Ich habe immer ein Produkt, wenn ich es gemacht habe, war das abgeschlossen. Und ich habe mich immer sehr schnell was Neuem zugewandt. Und ich wollte einfach immer was Neues finden, immer neugierig sein, was gibt's noch, was kann ich noch verbessern, was kann ich noch verändern.
Ich will, dass dieser Schmuck in ein paar tausend Jahren irgendwo ausgegraben wird und unsere heutige Zeit widerspiegelt, sagt der Designer Georg Spreng und hat insofern schon einen kleinen frühen Erfolg verzeichnet, als sein Haus in Waldstätten ausgezeichnet wurde für beispielhaftes Wohnen.
Ich wollte immer was Eigenes bauen. Ich habe in vielen Häusern gewohnt, die ich halt einfach nicht gemacht habe, sondern nur gewohnt habe. Und ich wollte ein Häuschen bauen, einfach ein Holzhäuschen wie in Kanada, ganz eng mit der Natur zusammen. Und einfach, es sollte nur ein Schutz sein. Es sollte offene Räume haben, es soll Licht durchflutet sein, die Natur, die Stimmungen, die Jahreszeiten sollten in den Raum reinfließen. Natürlich ist das kein Holzhäuschen geworden.
Ich wollte gerade sagen, also es ist eigentlich das Gegenteil von einem Holzhäuschen.
Es ist nicht das Gegenteil geworden. Es ist ein bisschen größer geworden. Ja. Es ist ein bisschen verändert natürlich.
Wie groß ist es? Wie viele Quadratmeter haben Sie?
Ich weiß es nicht. Irgendwas um 500 Quadratmeter. Mhm. Und dieses Häuschen in Kanada, das war 4x6 Meter. Also es ist ein bisschen größer geworden, natürlich, klar. Aber es kommt die ganze Natur rein. Es ist sehr viel Glas. Nach der Straße ist abgeschottet, wie Sie sagen, mit Badezimmerfliesen. Ich habe einfach die Fliesen im Badezimmer gesagt, nee, die machen wir lieber außen hin.
Sie mögen keine Fliesen im Badezimmer, höre ich daraus.
Ich mag keine Fliesen. Und also im Badezimmer. Ja. Und nach Südwesten ist es halt ganz geöffnet, ganz Glas, sodass die Wärme, das Licht, die Sonne, auch der Nebel und der Regen und alle Jahreszeiten reinströmen, reinspiegeln ins Haus.
Ja, wenn man diese Doku gesehen hat, dann hat man gesehen, wie wichtig Ihnen die Natur auch ist. Es gibt einen Lieblingsort von Ihnen, das ist das Kalte Feld. Können Sie uns das Kalte Feld beschreiben?
Das ist von diesen drei Kaiserbergen, um die drei Kaiserberge, der höchste Berg an dieser Alpkante, irgendwas um 800 Meter hoch, wirklich rau, eine Hochfläche mit einem kleinen Hütchen drauf. Und da waren wir immer jeden Sonntag, Samstag, Sonntag mit der Familie oben und ich habe die Natur genossen und ich genieße diesen Ort immer noch.
Insofern hat Kanada auch gut gepasst, dann eben auch mit dieser Kälte, mit der Natur. Was hat Sie denn wieder auch zurück in die Heimat gezogen? War das sowas wie Heimweh?
Ja, natürlich. Die ganze Kultur, dieses Zwischenmenschliche, kommt natürlich dort in der Einsamkeit schon ein bisschen zu kurz, weil ich meine, die Schwarzbären sind zwar lieblich und nett und auch die Hirschchen, aber es ist halt doch nicht der Schwabe und nicht das Kneipchen und nicht das wunderschöne Café und nicht die Kultur.
Und gleichzeitig ist dieser Ort, den Sie jetzt geschaffen haben, in Wiskoldingen eben auch Atelier und Werkstatt. Wie sieht dieses Atelier und wie sieht die Werkstatt aus?
Natürlich auch ganz weiß, dass die Werkstatt natürlich auch ganz lichtdurchflutet. Also jeder, wo kommt, sagt, da kann man doch gar nicht arbeiten. Man muss ja immer in die Natur rausschauen. Klar, man gewöhnt sich auch an solche schöne Bilder. Und trotzdem macht es sehr viel Spaß, in so einer Weite, in so einer räumlichen, man sieht einfach sehr weit. Und das finde ich ganz arg wichtig.
Inwiefern ist die Natur Inspiration für Ihre Werke?
Ich glaube, das ist das Wichtigste für mich, die Natur. Ich glaube, sie bestimmt uns eigentlich immer, wenn wir das annehmen wollen. Und sie hat so viele Ideen vorweggenommen, die wir einfach nur finden müssen.
Eins gehört. SWR 1.